Liebe Geschwister, es ist schön, dass ich euch begrüßen darf, auch heute Morgen, im Namen unseres Herrn und Retters Jesus Christus, dass wir so Gemeinschaft haben dürfen und auf Gottes Wort hören. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jetzt kurz zusammenfassen könnte, was hier gelesen wurde aus Römer 11, worum es geht. Will es jemand versuchen? Es geht um die Wiederherstellung Israels, das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade in letzter Zeit ziemlich beschäftige. Ich wurde angefragt, zu diesem Thema einen Artikel zu schreiben für ein Buch. Ich sollte diesen Artikel bis Ende Juni fertig haben. Bis zum Römerbrief bin ich noch nicht ganz gekommen, aber es ist schon sehr interessant gewesen. Manchmal fehlt die Zeit, aber es ist trotzdem interessant und sich einmal intensiv mit dem Thema aus der neutestamentlichen Perspektive besonders zu beschäftigen. Also ich mache das sehr gerne. Ich werde hier Schwerpunkte rausnehmen aus diesem ganzen langen Kapitel, also keine Angst. Ich finde es wichtig, dass wir einmal den Überblick bekommen, deswegen haben wir auch das ganze Kapitel jetzt gerade gelesen, aber ich werde einfach bestimmte Abschnitte rausnehmen und dazu einiges dann sagen. Ich finde, dass diese Abschnitte jeweils auch einen guten Einblick geben in das ganze Kapitel. Das Thema, wie Gott seine Verheißungen für sein Volk erfüllt. Wie Gott seine Verheißungen für sein Volk erfüllt. Nehmt zuerst die Verse 1 bis 6 zum Thema ein Überrest als Garantie der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel. Und zweitens Verse 11 bis 15, die Erfüllung der Verheißungen bedeutet Segen für die ganze Welt. Und drittens Verse 25 bis 27, die Errettung Israels als Eingang zur endgültigen Erfüllung der Verheißungen Gottes. Vor circa 100 Jahren haben die Juden angefangen, in das Land zurückzukehren. Viele Juden sind seitdem in das Land Israel, Palästina sagen wir, Kanaan, biblische Bezeichnung, oder auch Land Israel. Viele Juden sind seitdem in dieses Land zurückgekehrt. Manche Christen meinen, das hätte gar nichts mit biblischen Verheißungen zu tun. Das sei rein zufällig. Am besten seien die Juden nicht zurückgekehrt. Am besten seien sie dort in den Ländern geblieben. Aber sehr wohl meine ich, dass die Bibel uns sehr deutlich verheißt, dass die Juden in der letzten Zeit in ihr Land zurückkehren werden. In der letzten Zeit, das heißt, bevor Jesus wiederkommt. Das ist also kein Zufall, sondern das ist Teil des göttlichen Heilsplans für sein Volk. Selbst die Schwierigkeiten, die die Juden dort haben werden, bis zur Wiederkunft Jesu, werden der Bibel vorhergesagt, sehr deutlich. Also was wir heute sehen, ist Teil der Erfüllung der biblischen Verheißungen für das Volk Israel. Und in unserem Kapitel zeigt Paulus sehr klar, wie Gott seine Verheißungen trotz Unglauben, trotz Ungehorsam des Volkes erfüllt. Wie Gott trotz Unglauben zu seinem Ziel kommt. Und das wird ein Segen bedeuten, nicht nur für ganz Israel, sondern für den ganzen Erdkreis. Paulus kann am Schluss des Kapitels nur staunen. Welch ein Ratschluss Gottes! Wer kann diesen wirklich begreifen? Und es ist mein Wunsch, dass diese Botschaft heute Morgen dazu beitragen kann, dass wir wieder neu staunen wie einst Paulus über das, was Gott tut und was er plant. Gottes Treue in seinen Verheißungen, nicht nur an Israel, sondern auch an uns und für die ganze Welt. Für den ersten Schwerpunkt lese ich die Verse 1 bis 6 nochmals. Römer 11, die Verse 1 bis 6. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk, das heißt Israel, verstoßen? Das ist ausgeschlossen, denn auch ich bin ein Israelit, sagt Paulus, aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift sagt bei Elia, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Also erster Schwerpunkt, ein Überrest als Garantie der Erfüllung alttestamentlicher Verheißungen an Israel. Israel hat den Messias Jesus verworfen. Sie wollten Jesus nicht als ihren Erlöser annehmen. Vielmehr noch, sie haben ihn ans Kreuz nageln lassen. Sie waren verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und damit zeigen sie ihren Unglauben den alttestamentlichen Verheißungen gegenüber, die sehr klar das Kommen des Erlösers verheißen. Also sie zeigen, und das hat Jesus schon gesagt, sie zeigen, dass sie Mose nicht wirklich glauben, dass sie den Propheten nicht wirklich glauben, was dort verheißen wurde. Sie haben diese Verheißungen verworfen. Sie haben den Erlöser verworfen. Und nun die Frage, die automatisch kommen muss, nicht? Hat Gott seine Verheißungen denn auch verworfen? Die Verheißungen, die er in seinem Wort Israel gegeben hat. Ist Gott sich sogar vielmehr berechtigt oder sogar verpflichtet, seine Verheißungen dann auch zu verwerfen? Das heißt, Israel als Volk abzuschreiben. Israel ist nicht mehr mein Volk. Paulus verneint diese Frage sehr klar. Er sagt, das hat er vorher schon gesagt, am Anfang des Römerbriefes, dass menschliche Untreue Gottes Treue nicht aufhebt. Gott hat einen Bund gemacht und den hält er. Und er kommt auch zu seinem Ziel, trotz Untreue. Paulus sieht sich selbst hier als Beispiel, als Bestätigung dessen, dass Gott sein Volk nicht endgültig verworfen hat. Und zweitens sieht er Elia und die Priester, die damals den Baal nicht angebetet haben, als Beispiel. Warum? Paulus bezeichnet sich hier, so heißt es wörtlich, als Same Abrahams. Hier steht Nachkomme, Nachkommenschaft Abrahams. Paulus ist Same Abrahams. Was ist damit gemeint? Mit dem Samen sind eben die Nachkommen gemeint. Aber nicht nur das. Das Wort hat eine tiefere Bedeutung in der Bibel, das Wort Same. Wird meistens wiedergegeben in den Übersetzungen mit Nachkommenschaft. Ist auch in diesem Sinn gebraucht. Aber eben, das Wort bedeutet mehr. Es schließt die Verheißungen mit ein. Also wenn man Same Abrahams ist, dann ist man nicht nur ein leiblicher Nachkomme Abrahams, sondern dann hat man auch die Verheißungen mitbekommen. Und Gott hatte Abraham und seine Nachkommen das Land Kanaan verheißen. Gott hatte Abraham also ganz konkrete Verheißungen gegeben für seine Nachkommen. Aber diese Verheißungen, und das ist wichtig, dass wir das sehen, diese Verheißungen haben immer auch einen geistlichen Aspekt. Das heißt, Zugang zu den Verheißungen hat man nicht allein dadurch, dass man ein leiblicher Nachkomme Abrahams ist, sondern dass man auch im selben Glauben steht. Das hat Jesus sehr klar gesagt, das sagt Paulus sehr klar. Also nicht, weil man Jude ist, allein ist schon garantiert, dass man auch Anteil an diesen Verheißungen hat, sondern Voraussetzung, dass man auch im selben Glauben und im Glaubensgehorsam lebt, wie einst Abraham. Und nun sagt Paulus, und es hat immer einen Überrest gegeben, der in diesem Glauben lebte, im Volk Gottes, in Israel. Viele waren ungehorsam, das Alte Testament ist voller Beispiele. wie die Juden abgewichen sind vom Bund Gottes, wie sie ungehorsam waren, wie Gott sie bestrafen musste. Aber es gab immer einen gläubigen Kern, einen Samen, kann man sagen, ein Überrest. Der ist für Paulus die Garantie, dass Gott sein Volk nicht endgültig verworfen hat und dass Gott seine Verheißungen dann auch erfüllen wird. Nun, die Verheißungen, die Gott an Abraham gegeben hat, die beschränken sich aber nicht nur auf die leibliche Nachkommenschaft. Können wir zum Beispiel nachlesen, 1. Mose 1 bis 3. Durch dich sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und das heißt, durch deinen Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der eigentliche Same, durch den alle Menschen gesegnet werden, auch die Israeliten, ist Jesus Christus. Dieser Same wurde schon Eva verheißen im Garten Eden nach dem Sündenfall. 1. Mose 3, 15. Dieser Nachkomme wurde schon den ersten Menschen verheißen, durch den dann die Menschen gesegnet werden sollen. Das ist Jesus Christus. Er ist der einzige vollkommene Same, Nachkomme Abrahams, Adams und Evas, der vollkommen als Mensch gelebt hat, der Sohn Gottes und der deswegen auch der Erbe aller Verheißungen ist, aller biblischer Verheißungen. So sagt uns Paulus das in 2. Korinther 1. Und durch ihn erfüllt Gott alle seine Verheißungen an uns und an Israel. Jesus ist der Erbe nicht nur, weil er vollkommen gelebt hat, sondern vor allem, weil er das Gericht seines Volkes, weil er das Gericht der Menschheit, und zwar aller Menschen, nicht nur der Israeliten, das Gericht, das über den Menschen lag und liegt bis heute, wegen der Sünde, dass er das Gericht auf sich genommen hat. Jesus hat das Gericht auf sich genommen und ist ans Kreuz gegangen, ist dort für sein Volk, ist dort für die ganze Menschheit gestorben und wurde von Gott für uns bestraft und ist auferstanden, er lebt. Durch ihn bekommt Israel Vergebung. Er ist der Retter und Herr. Und wenn wir Jesus im Glauben aufnehmen, wenn wir durch ihn die Vergebung empfangen, wenn er die Schuld wegnimmt, die auf uns ruht, wegen der Sünde, dann werden wir Kinder Gottes. Dann werden wir mit hineingenommen in diese Verheißung des Segens, den Gott Abraham verheißen hat. Und dann sind wir Teilhaber des Segens, den Gott Abraham verheißen hatte. Durch Jesus. Das zeigt uns Paulus sehr klar. Wir sind geistliche Nachkommen Abrahams. Das ist schon noch ein bisschen Unterschied, aber das ist das Wesentliche, dass wir geistliche Nachkommen Abrahams sind. Es gibt bestimmte Verheißungen, die Gott ausschließlich und jetzt besonders Israel gegeben hat. Also wir haben nicht die Landverheißungen, aber Gott hat auch uns Verheißung gegeben durch Abraham. Und auch die Juden gilt, Zugang zu diesen Verheißungen haben sie nur durch Jesus Christus. Wenn sie an Jesus glauben, dann werden die göttlichen Verheißungen auch für sie erfüllt. Wenn Menschen das nicht im Glauben annehmen, dann leben sie unter dem Gericht Gottes, das wegen der Sünde auf uns ruht. Aber wenn wir im Glauben Jesus aufnehmen, dann sind wir frei. Wo stehst du in Bezug auf dieses göttliche Heil? Paulus sagt hier, es ist Gnade, nicht durch Werke. Die Juden versuchten damals durch gute Werke, sich diese Verheißungen zu verdienen, die Erfüllung. Paulus sagt, es geht nicht. Versuchst du durch gute Werke Gott zu gefallen? Versuchst du durch gute Werke Zugang zu diesen Verheißungen zu erlangen? Paulus sagt es unmöglich. Das geht allein durch den Glauben. Und der Glaube hat den Gehorsam zur Folge. Dadurch werden wir Kinder Gottes, Und dadurch leben wir unter dem göttlichen verheißenen Segen. Das nennt Paulus Gnade. Kommt zum zweiten Schwerpunkt. Ich lese dazu die Verse 11 bis 15. Römer 11, 11 bis 15. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, die Juden, damit sie fallen sollten? Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Pfahl ist den Nationen, den Heiden, das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Pfahl der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Fülle? Denn ich sage euch den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren, ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, also meine leiblichen Verwandten, die Juden, zur Eifersucht zu reizen und einige aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Den Juden zuerst, das war das Motto schon von Jesus Christus, das Motto von Paulus. Wir können die Apostelgeschichte lesen. Paulus ging immer zuerst zu den Juden. Wenn er in irgendeine Stadt kam, ging er in die Synagoge und hat ihnen das Evangelium gepredigt, hat ihnen versucht zu erklären, dass Jesus der erwartete, der verheißene Messias. Einzelne haben geglaubt. Aber viele, die Mehrheit, hat Jesus verworfen. Und Paulus sagt, und nun werde ich zu den Heiden gehen, zu denen ich gesandt bin, und sie werden es annehmen. So sagt Paulus, ist der Pfahl der Juden. Weil sie den Messias verworfen haben, ist dieser Pfahl den Heiden zur Versöhnung geworden. Dadurch wurde ihnen, den Heiden, das heißt den Nichtjuden, das Evangelium gepredigt. Dadurch konnten sie mit Gott versöhnt werden durch Jesus Christus. Also war das Heil, bedeutete das Heil für die Welt. Nun sagt Paulus, wenn das so ist, wie viel mehr wird der Tag, wenn Israel als Ganzes diese Versöhnung durch Jesus Christus annimmt? Wie viel mehr wird dieser Tag für die ganze Welt Heil bedeuten? Leben aus den Toten. Was ist damit gemeint? Also das kann man so verstehen, einfach völliges Leben. Aber ich meine, das steckt mehr dahinter. Leben aus den Toten heißt wohl hier auch, das wird geschehen bei der Auferstehung der Toten, der Gläubigen, die in Christus Jesus gestorben sind. In dem Moment, wo Israel zum Glauben kommt, da werden wir vom Tod auferstehen. Da wird Jesus wiederkommen. Und so können wir es ja schon nachlesen, Zacharia 12, Vers 10, wo der Herr spricht und sagt in Zacharia 12, Vers 10, sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und werden weinen und wehklagen. Wann? Offenbarung 1 lesen wir, sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben, ihn, den, der wiederkommt auf den Wolken des Himmels. Also wenn Jesus wiederkommt, dann heißt es, dann werden die Juden, die Israeliten, ihn ansehen und werden weinen und wehklagen über ihre Sünde. Alle Israeliten, die große Trübsal überleben werden, die vorher nicht vernichtet wurde. Und das wird bedeuten Friede für die ganze Welt. Dann gibt es Harmonie, dann gibt es Friede für die ganze Welt. Heute gibt es diese Harmonie in der Schöpfung noch nicht, diesen Frieden noch nicht. Politiker, Wirtschaftsverbände, Religionsgemeinschaften setzen sich zusammen und überlegen und planen, wie können wir dazu beitragen, dass diese Welt mehr Heil erleben kann, dass die Menschen nicht so hungern, dass nicht so viele Katastrophen geschehen und so weiter und so fort. Man möchte das Heil, das Leid vermindern, aber die Wurzel von allem Übel ist die Sünde. Die Welt und vor allem die Menschheit lebt durch die Sünde nicht in Harmonie mit seinem Schöpfer. Und wollen wir dazu beitragen, dass das Heil Gottes ausgebreitet werden kann, dann gilt zuerst, dass wir die Versöhnung in Jesus Christus den Menschen verkünden. Dass sie durch Jesus, und zwar durch ihn allein, mit Gott versöhnt werden können. Mit Gott, mit ihrem Schöpfer im Frieden leben. Ansonsten gibt es keinen Frieden, kein Heil wirklich für die Menschheit. Die Wurzel vom Bösen ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Und Jesus hat schon gesagt, wann jetzt Gott sein Reich für Israel wiederherstellen wird, das ist Gottes Sache. Ihr aber werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Geist auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Es ist unsere Aufgabe, die Versöhnung durch Jesus Christus mit dem Schöpfer zu bezeugen. Und der Geist Gottes wird Menschen überzeugen von ihren Sünden und von ihrer Heilsbedürftigkeit. Soziale Hilfe ist nicht unwichtig für die Menschen, aber die Verkündigung der Heilsbotschaft hat Vorrang. Das ist das Entscheidende, dass Menschen mit Gott versöhnt werden. Und das ist wichtig, nicht nur, weil wir wissen, dass der Mensch ohne Jesus die Herrlichkeit nicht erreichen wird. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es hier schon nur dadurch eine wirkliche Lösung gibt, dass Menschen durch den Geist Gottes, durch Jesus Christus verwandelt werden. Also wollen auch wir unser Leben dafür einsetzen, dass Gottes Heilsbotschaft jetzt verkündigt werden kann. Und wir wissen, Jesus kommt wieder und dann kommt er zu seinem Ziel. Kommt zum dritten Schwerpunkt, die Errettung Israels als Eingang zur endgültigen Erfüllung der Verheißungen. Lese die Verse 25 bis 27. Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, Geschwister, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Fülle der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Ich meine, dieses zum Teil kann man hier zweifach verstehen. Erstens, es war nie ganz Israel. Ich habe es vorher gesagt, es gab immer einen gläubigen Kern, einen Samen, sagt Paulus, einen Überrest. Und zweitens, nicht endgültig. Also diese Verstockung hat ein Ende, wird aufhören. Und zwar, sagt Paulus, wenn die Fülle der Heiden gekommen ist. Vollzahl ist eine andere Übersetzung, wörtlich heißt es Fülle. Das Wort Vollzahl finde ich so ein bisschen missverständlich. Man könnte sagen, es müsste genau so und so viel Heiden gerettet werden. Und dann, ich glaube, ich verstehe das ein bisschen anders. Jesus hatte gesagt, zuerst muss das Evangelium allen Nationen verkündigt werden. Alle Menschen sollen die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Und dann kommt das Ende. Also Gott hat einen Plan für die Nationen, für die Nichtjuden und wendet sich nun in dieser Zeit der neutestamentlichen Gemeinde besonders den Nichtjuden zu. Aber Paulus sagt hier, und wenn das Ziel erreicht ist, wenn alle Völker das Evangelium gehört haben, dann wird Gott sich wieder ganz neu den Juden zuwenden und seine Verheißungen für sie erfüllen. Auch das ist nur durch Jesus möglich. Und deswegen heißt es hier, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Und auch für sie gilt, was Petrus in Apostelgeschichte 4,12 sagt, in keinem anderen ist die Rettung das Heil. ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie sollen gerettet werden, außer im Namen Jesu Christi. Und dann wird ganz Israel gerettet werden. Gemeint ist hier also nicht alle Juden, die irgendwann zu irgendeiner Zeit gelebt haben. Die Bibel zeigt ganz klar, dass es auch Juden gibt, die verloren gehen, weil sie nicht an Jesus glauben. Gemeint sind hier die Juden, die durch die große Trübsal hindurch bis zur Wiederkunft Jesu überleben werden. Zacharia 13, Vers 8 lesen wir, dass es nur ein Drittel sein wird. Zwei Drittel werden umkommen. Und der Rest wird, wie wir eben aus Zacharia 12, 10 gehört haben, den Menschensohn sehen und sie werden weinen und wehklagen und werden Buße tun und werden erkennen, dass Jesus der verheißene Messias ist, auf den bis heute viele Juden warten, weil sie eben das nicht erkennen wollen. Und der wiederkommende Jesus wird die Schuld wegnehmen. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel bezieht sich nach dem Alten Testament auf alle 12 Stämme. Also ganz Israel wird wiederhergestellt werden. Und Gott wird seine Verheißungen an diesem Volk erfüllen. Gott erfüllt seine Verheißungen trotz Untreue. Und das ist, was viele Menschen nicht begreifen und nicht begreifen wollen, habe ich den Eindruck. Wie kann Gott einem Israel solche Verheißungen erfüllen, das im Ungehorsam lebt, das den Messias verwirft? Aber eben, Gott ist seinem Bund gegenüber treu. So lesen wir zum Beispiel in Jeremia 33, die Verse 19 bis 26. Ich lese Jeremia 33, 19 bis 26. Wenn wir Zeit hätten, dann würde ich noch 32, 36 bis 42 lesen, wo es heißt, dass Gott einen ewigen Bund mit Israel macht und sie eben nicht endgültig verwirft. Jeremia 33, 19 bis 26. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. So spricht der Herr, wenn ihr jemals meinen Bund mit dem Tag und mit meinem Bund mit der Nacht brechen könnt, so dass Tag und Nacht nicht mehr zu ihrer Zeit sind, dann kann auch mein Bund mit meinem Knecht David gebrochen werden, dass er keinen Sohn hat, der auf seinem Thron König ist, und auch mein Bund mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann, ebenso werde ich die Nachkommen meines Knechtes David und die Leviten zahlreich machen, die mir dienen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jeremia. Hast du nicht gesehen, was dieses Volk redet, indem er sagt, die beiden Geschlechter, also gemeint ist Juda und Israel, die der Herr erwählt hatte, die hat er verworfen. Und wie sie mein Volk schmähen, dass es vor ihnen keine Nation mehr sei. So spricht der Herr, wenn mein Bund mit dem Tag und der Nacht nicht mehr besteht, wenn ich die Ordnungen des Himmels und der Erde nicht festgesetzt habe, dann werde ich auch die Nachkommen Jakobs und meines Knechtes David verwerfen, dass ich nicht mehr von seinen Nachkommen Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn ich werde ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Also damit ist ganz klar, solange der Tag die Nacht der nachfolgt, solange es also nach der Nacht einen Tag gibt, solange hält Gott auch seine Verheißungen für Israel aufrecht und er kommt zum Ziel. Wie wunderbar für uns, dass wir wissen, Gott ist nicht so wankelmütig wie Menschen, nicht? Also wenn es mir heute nicht passt, was ich dir gestern versprochen habe, dann gilt das eben nicht mehr oder dann ist es anders gemeint. Bei Gott ist das nicht so. Er erfüllt seine Verheißungen. Und er kommt zu seinem Ziel. Manchmal geht das eben durch das Gericht, aber Gott erfüllt seine Verheißungen. Wie wunderbar für mich, dass ich dieses wissen darf. Gottes Verheißungen in seinem Wort werden auch für mich erfüllt. Und ich kann mich 100% darauf verlassen. Also versucht einfach mal die Bibel zu lesen mit all den Verheißungen, die Psalmen, was für herrliche Verheißungen haben wir dort. Und dann einfach diese Gewissheit zu haben, Gott wird diese Verheißungen erfüllen. Selbst durch schwierige Zeiten hindurch. Gott sei Lob und Dank dafür. Ich fasse ganz kurz zusammen. Paulus sagt hier, dass es immer einen Überrest gab. Er spricht vom Samen Abrahams, zu dem auch er gehört. Gott hat Abraham Verheißungen gegeben und die gelten den Nachkommen, aber die gelten zum Teil auch der ganzen Welt. Gott wollte durch die Nachkommenschaft Abrahams alle Menschen segnen. Und das, der eigentliche Same ist Jesus Christus, der all diese Verheißungen erfüllt, der sich dem göttlichen Gebot unterordnet. Und wenn wir Jesus haben, dann sind wir durch Jesus geistliche Nachkommen Abrahams, dann sind wir Teilhaber dieser Verheißungen. Dann gelten sie auch uns. Und Gott wird auch mit seinem Volk Israel zum Ziel kommen. Gott hat sich jetzt vor allem den Heiden zugewandt durch die Verkündigung der Heilsbotschaft. Aber Paulus sagt, und Israel wird sich zu Jesus Christus bekehren und das wird Heil bedeuten für die ganze Welt. Die Wurzel von allem Bösen ist die Sünde. Diese Wurzel wird allein durch Jesus Christus aufgehoben. Natürlich jetzt schon, wenn Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wenn Menschen mit Jesus leben, aber endgültig dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Und dann werden wir das göttliche Heil in seiner ganzen Fülle erleben. Wie wunderbar, dass Gott seine Verheißungen nicht verdreht, nicht wendet hin und her, mal ist so gemeint, mal ist so gemeint. Nein, Gottes Verheißungen bleiben und er erfüllt sie, auch für dich und für mich. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hast die Schuld der ganzen Menschheit, die Schuld Israels und aller Menschen am Kreuz getragen. Du bist für uns ans Kreuz gegangen. Und durch dich dürfen wir Kinder Gottes werden, dürfen wir Vergebung empfangen. Herr, und wir dürfen wissen, dass diese Verheißungen auch uns gelten, die Verheißung des Segens. Und wir leben unter diesem Segen, wenn wir dich haben. Herr, danke, dass wir diese Gewissheit haben. Stärke uns darin. Stärke uns darin, dass wir wissen, dass du deine Verheißungen erfüllen wirst. Und dass wir daran festhalten, gerade auch in schwierigen Zeiten. Und ich bitte dich jetzt auch für Israel als Volk, wo doch die Zeiten schwierig sind, auch für Jerusalem, die Stadt, die du erwählt hast. Es wird Bedrängnis geben, noch mehr. Wir wissen das, weil dein Wort das uns vorhergesagt hat. Aber schenke Gnade und wirke Wunder. Herr, dass alle Menschen einfach staunen können, dass wir nur staunen können, wie du dein Wort erfüllst. Herr, und schenke Gnade, dass wir uns darauf verlassen können, dass du zu deinem Ziel kommst, mit Israel, mit deiner Gemeinde. Mit uns, mit jedem von uns. Hab Dank dafür. Amen.